Stell dir mal vor, du bist auf der Flucht. Es ist also tiefste Nacht, du bist völlig allein in so einer komplett lebensfeindlichen Wüste und bei echt jedem kleinsten Geräusch zuckst du zusammen.
Mhm.
Dein eigener Zwillingsbruder hat geschworen, dich umzubringen, und zwar sobald dein Vater seinen letzten Atemzug tut.
Ja, ein echtes Todesurteil.
Genau. Und warum? Weil du alles gestohlen hast, was ihm gehörte. Sein Reichtum, sein Status, seine ganze Zukunft. Und jetzt liegst du da, mitten im Nirgendwo auf dem staubigen Boden, hast nur so einen harten Stein als Kopfkissen und weißt einfach, du kannst nie wieder nach Hause.
Das ist schon, ja, ein ziemlich heftiges Szenario.
Das klingt also, ganz ehrlich, das klingt wie der Plot von so einer richtig düsteren True-Crime-Doku, oder? Oder wie ein Mafia-Film, wo ein Familienimperium blutig zerschlagen wird. Aber das Verrückte ist ja, das ist keine Fiktion. Das ist die wahre Geschichte einer der wichtigsten Familien der Menschheitsgeschichte. Schön, dass du bei dieser neuen tiefen Analyse dabei bist.
Ja, hallo auch von mir. Und wir sprechen hier ja wirklich nicht von irgendwen. Wir sprechen über die biblischen Patriarchen, also Isaak, Rebekka, Esau und Jakob.
Genau, die ganz großen Namen.
Richtig. Und als Grundlage für unseren intensiven Blick in die Quellen dienen uns heute die Vorlesungsnotizen des Theologen Dr. Kenneth Matthews. Er hat das Buch Genesis analysiert, ganz spezifisch die Kapitel 27 und 28. Und er liefert uns da eine unglaublich präzise Aufarbeitung von exakt diesem Moment.
Jakobs Flucht vor Esau.
Ja, Jakobs Flucht und diese eine Vision in der Wüste, die buchstäblich den Lauf der Geschichte verändert hat.
Und genau das ist heute unsere Mission. Das wollen wir uns im Detail ansehen. Und warum ist dieses antike Drama genau jetzt, heute, für dich als Zuhörer relevant? Naja, weil es im Kern um was geht, womit wir irgendwie alle täglich kämpfen.
Mhm.
Dieser massive Konflikt zwischen unserem eigenen menschlichen Kontrollzwang, also diesem obsessiven Drang, das Schicksal selbst lenken zu wollen, Dinge zu manipulieren, alles krampfhaft festzuhalten.
Oh ja. Das kennen wir alle.
Voll. Und auf der anderen Seite eben eine höhere Bestimmung, die sich einfach nicht erzwingen lässt. Das ist perfekt für jeden, der dieses Gefühl kennt, dass einem das eigene Leben manchmal entgleitet, je fester man versucht, es zu greifen.
Absolut.
Also lass uns das direkt mal entpacken. Bevor wir verstehen, was da in dieser Wüste nachts passiert, müssen wir ja erstmal klären, warum Jakob überhaupt fliehen muss. Wir starten quasi am absoluten Tiefpunkt dieser Familie.
Tiefpunkt trifft es da wirklich extrem gut. Aber um die volle Tragweite zu begreifen, müssen wir uns kurz ansehen, wer dieser Jakob eigentlich ist. Sein Name, Jakob, bedeutet wörtlich übersetzt Fersenhalter.
Fersenhalter, okay.
Ja, das stammt daher, dass er schon bei der Geburt, also im Mutterleib, die Ferse seines Zwillingsbruders Esau festgehalten hat.
Krass, okay.
Aber in dieser hebräischen Metaphorik steht der Name für was viel Dunkleres. Es bedeutet im übertragenen Sinn so viel wie betrügen, jemanden hintergehen oder jemandem ein Bein stellen. Und Jakob hat diesen Namen quasi zu seinem absoluten Lebensmotto gemacht. Er ist ein Meister der Manipulation.
Er macht seinem Namen also im wahrsten Sinne des Wortes alle Ehre. Aber wie genau hat er seinen Bruder denn jetzt betrogen? Esau war doch der Erstgeborene, also der eigentliche Erbe, oder?
Richtig. Esau war der Ältere. Und der erste große Betrug, den Dr. Matthews hier hervorhebt, drehte sich genau um dieses Erstgeburtsrecht. Esau war ein Jäger, so ein richtiger Mann der Wildnis. Und eines Tages kam er völlig erschöpft von der Jagd zurück. Er war buchstäblich dem Verhungern nah.
Mhm.
Und Jakob hatte gekocht. Und anstatt seinem Bruder einfach so zu helfen, was man unter Geschwistern ja machen würde, nutzte er dessen existenzielle Schwäche gnadenlos aus.
Er erpresst ihn quasi.
Genau. Er forderte das Erstgeburtsrecht, also den doppelten Anteil am Erbe und die zukünftige Führung der ganzen Familie im Tausch gegen einen simplen Linseneintopf.
Für einen Eintopf? Das ist sehr Wahnsinn.
Tal getrieben war von dieser sofortigen Bedürfnisbefriedigung, der hat einfach zugestimmt. Aber, und das ist wichtig, das war nur das Vorspiel, das eigentliche Verbrechen, das dann wirklich zur Flucht führte, das war der Diebstahl des väterlichen Segens.
Da muss ich kurz einhaken, weil wir sagen heute Segen und denken an sowas wie Gesundheit, wenn jemand niest.
Ja.
Oder halt an gute Wünsche für die Zukunft. Aber damals in dieser Zeit, das war doch viel mehr. Oder ich meine, warum konnte Isaak, der Vater, nicht einfach sagen, oh, Jakob hat mich betrogen, ich nehme den Segen zurück und gebe ihn Esau.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ein Segen war in dieser altorientalischen Kultur eben kein frommer Wunsch. Das war ein rechtsverbindlicher Akt.
Okay.
Du musst dir das vorstellen wie einen unwiderruflichen mündlichen Vertrag. Oder ein Testament, das exakt in dem Moment in Kraft tritt, in dem es ausgesprochen wird. Es war die prophetische Übertragung von Macht, von Reichtum und göttlicher Gunst.
Wow.
Und Jakob hat sich, angestiftet von seiner Mutter Rebekka, mit Tierfellen verkleidet. Er wollte sich anfühlen wie sein behaarter Bruder Esau. Er ging dann zu seinem blinden, sterbenskranken Vater Isaak, hat ihm eiskalt ins Gesicht gelogen und diesen Segen gestohlen.
Er nutzt echt die Blindheit seines Vaters aus. Das ist psychologisch so unfassbar grausam.
Ja, absolut.
Und also sobald die Worte ausgesprochen waren, war die Macht übertragen.
Genau. Isaak konnte sie nicht mehr zurücknehmen. Das war besiegelt.
Wahnsinn. Und Esau, ich meine, wie reagiert man, wenn einem buchstäblich das komplette Leben, die ganze Identität gestohlen wurde?
Mit purem, abgrundtiefem Hass. Laut den Notizen von Dr. Matthews wächst dieser Groll bei Esau zu einem handfesten, strategisch kalkulierten Mordkomplott heran.
Er plant das richtig.
Ja, er sagt sich nicht einfach nur, ich bin sauer. Er plant, sobald die Trauerzeit für den sterbenden Vater beginnt, wird er Jakob töten. Und Matthews zieht hier eine sehr, sehr klare theologische Linie, die sich dann auch bis ins Neue Testament zieht.
Okay, welche ist das?
Wenn jemand nur aus reiner Angst vor Strafe oder weil gerade die Gelegenheit fehlt, nicht physisch mordet, aber tiefen, unversöhnlichen Hass hegt, dann ist er im Herzen bereits ein Mörder. Matthews erinnert hier auch stark an Kain und Abel. Der Brudermord steht unmittelbar bevor, die Klinge ist quasi gedanklich schon gezogen.
Das wirft für mich aber, also da habe ich eine riesige Frage. Warte mal, wir sprechen hier über die Vorzeigefamilie. Die Patriarchen, das sind die Menschen, durch die Gott laut der Verheißung die ganze Welt segnen will. Das große Versprechen an Abraham.
Ja, genau die.
Und was sehen wir? Eine völlig dysfunktionale Familie. Die zerfleischen sich selbst durch Intrigen, Diebstahl, Lügen und Mordpläne. Ich frage mich da, warum lässt sich eine höhere Macht, warum lässt sich Gott von solchen, Betrügern repräsentieren? Das fühlt sich irgendwie an, als würde das Universum furchtbares Verhalten auch noch belohnen.
Das ist genau die theologische Spannung, die Dr. Matthews hier in den Quellen herausarbeitet. Es zeigt uns nämlich, dass Gottes Plan eben nicht von der moralischen Perfektion der Menschen abhängt.
Mhm.
Es ist die Gnade, die hier im Zentrum steht, nicht der persönliche Verdienst. Die Familie steht ja am Abgrund, weil sie versucht, göttliche Versprechen mit rein irdischen, sündigen Mitteln irgendwie zu erzwingen. Sie glauben, sie müssten Gott nachhelfen.
Ah, dieser Kontrollzwang wieder.
Genau. Und das bringt uns zur nächsten Ebene dieses Dramas. Aus diesem mörderischen Hass heraus entsteht dann die absolute Notwendigkeit für Jakob zu fliehen.
Und hier wird dieses ganze Netz der Manipulation ja noch viel engmaschiger, oder? Weil Rebekka, die Mutter, die ist ja eigentlich die wahre Drahtzieherin im Hintergrund. Sie hat Jakob erst dazu überredet, den Vater zu täuschen.
Ja, sie war der Kopf dahinter.
Und jetzt erfährt sie, dass Esau Jakob töten will. Aber sie geht ja nicht zu Isaak und sagt, Schatz, wir haben ein riesiges Problem. Dein ältester Sohn will deinen Jüngsten abstechen. Warum sagt sie ihm nicht einfach die verdammte Wahrheit?
Weil sie in einer Falle steckt, die sie sich komplett selbst gebaut hat. Wenn sie Isaak gestehen würde, dass Esau Jakob ermorden will, würde das Isaak völlig zerstören und, noch viel wichtiger für sie, es würde offenbaren, wie tief Rebekka selbst in den ganzen Betrug verstrickt ist.
Ah, sie würde sich selbst ans Messer liefern.
Richtig. Also greift sie zu einer weiteren Manipulation, einem sogenannten Ploy, wie Matthews das nennt. Er betont, dass diese fortwährende Täuschung so ein wiederkehrendes Muster bei ihr ist. Rebekka instrumentalisiert eine echte, berechtigte Sorge Isaaks für ihre eigenen Zwecke.
Welche Sorge war das?
Esau hatte bereits kanaanitische, genauer gesagt hethische Frauen geheiratet. Und diese Frauen beteten andere Götter an. Die waren den Eltern ein absoluter Dorn im Auge. Rebekka geht also zu Isaak und spielt voll die emotionale Karte.
Was sagt sie ihm?
Sie sagt sinngemäß: Mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Ich bin total angewidert von diesen einheimischen Frauen. Wenn Jakob auch noch so eine Hethiterin heiratet, dann kann ich echt gleich sterben.
Wahnsinn. Sie nutzt also religiöse Prinzipien einfach als Tarnung für so eine verzweifelte Rettungsaktion. Sie baut sich eine komplett falsche Narrative auf, um genau das Ergebnis zu bekommen, das sie braucht, ohne auch nur ein bisschen ihre wahren Motive offenzulegen. Das ist echt Mikromanagement auf dem allerhöchsten Level.
Exakt. Sie überredet Isaac dann, Jakob weit weg nach Haran zu schicken, zu ihrem eigenen Bruder Laban. Das theologische Argument, das sie da vorschiebt, ist Endogamie, also die Heirat innerhalb der eigenen Verwandtschaft.
Okay, und warum war das wichtig?
Man muss verstehen, das war in der Antike nicht einfach nur so eine familiäre Präferenz. Es ging massiv darum, den wahren Glauben, den Javismus, reinzuhalten. In einer Welt voller Polytheismus bestand ständig die Gefahr, dass die Familie in diese lokalen Kulte assimiliert wird.
Verstehe. Und Isaak kauft dir das ab?
Isaak stimmt völlig zu. Er ruft Jakob zu sich, verbietet ihm streng, eine Kanaaniterin zu heiraten und schickt ihn weg. Und das Bemerkenswerte hier ist, Isaak stattet Jakob nun ganz offiziell, ohne jede Täuschung, mit dem Segen Abrahams aus. Er nutzt dabei den Namen El Shaddai.
El Shaddai, was heißt das?
Das bedeutet Gott, der Allmächtige. Ein Gott, der die Macht hat, in einer völlig feindlichen Welt Nachkommen und Land zu garantieren.
Krass. Aber also wenn man sich Rebekkas Plan jetzt mal genau anschaut, bricht einem da schon ein bisschen das Herz, finde ich. Da steckt so eine unfassbar tragische Ironie drin. Sie flüstert Jakob ja vor der Abreise noch zu, bleib nur ein paar Tage bei meinem Bruder, bis der Zorn von Esau verraucht ist. Dann hole ich dich zurück.
Ja.
Sie glaubt in dem Moment wirklich noch, sie könne das alles kontrollieren, oder? Sie will den Mord an Jakob verhindern und gleichzeitig verhindern, dass Esau dann durch die Blutrache getötet wird. Sie will einfach beide Söhne behalten und Gottes Versprechen erzwingen. Aber aus diesen paar Tagen werden am Ende 20 Jahre.
Ja, 20 Jahre.
Und Rebekka wird ihren Lieblingssohn Jakob einfach nie wieder lebend sehen. Ist das nicht die ultimative Lektion für uns heute? Verlieren wir Menschen nicht oft genau das, was wir durch so übertriebene Kontrolle und dieses ständige Eingreifen krampfhaft festhalten wollen?
Das ist die bittere, bittere Konsequenz der Manipulation. Das menschliche Verlangen, die Kontrolle zu behalten, das Schicksal selbst zu formen und Gott ihm nicht zu vertrauen, führt hier zur totalen Zersplitterung der Familie.
Sie haben alles kaputt gemacht.
Sie hatten die Verheißung Gottes ja bereits. Aber sie konnten Gottes Zeitplan einfach nicht ertragen. Und während Jakob nun also mit diesem gewaltigen, allmächtigen Segen im Gepäck, aber de facto völlig mittellos und als Flüchtling nach Norden zieht, bleibt Esau bei den Eltern zurück. Und Esau versucht nun seinerseits die Situation irgendwie zu reparieren.
Okay, also Esau ist zurückgeblieben, Jakob ist mit dem großen Preis entkommen. Was macht Esau jetzt? Er beobachtet das alles und denkt sich, okay, irgendwas lief hier wohl falsch. Meine Eltern haben Jakob weggeschickt, damit er bloß keine Kanaaniterin heiratet. Also scheinen meine eigenen kanaanitischen Frauen wohl echt ein Problem zu sein.
Ja, aber hier zeigt sich Esaus tragische Oberflächlichkeit. Laut Dr. Matthews Notizen scheint Esau die theologische und spirituelle Dimension der ganzen Familie überhaupt nicht zu begreifen.
Gar nicht?
Nein. Er erkennt nur rein symptomatisch, okay, die hethitischen Frauen stören meine Eltern. Um also die Gunst seines Vaters irgendwie zurückzugewinnen, beschließt er jetzt ebenfalls innerhalb der Verwandtschaft zu heiraten. Und er nimmt sich eine Tochter von Ishmael zur Frau.
Ishmael, warte mal, das war der andere Sohn von Abraham, oder?
Der ältere Halbbruder von Isaak.
Richtig.
Ishmael war der Sohn Abrahams mit der ägyptischen Magd Hagar. Aber, und das ist hier der springende Punkt, Ishmael war eben nicht der Sohn der göttlichen Verheißung. Das war allein Isaak.
Ah, verstehe.
Esau glaubt also, er tut jetzt etwas unglaublich Schickes und Frommes, indem er da in diese Abraham-Linie einheiratet. Aber faktisch vermischt er lediglich zwei Linien, die beide außerhalb des eigentlichen Bundes stehen.
Er macht es nur schlimmer.
Genau. Dr. Matthews merkt an, dass diese Handlung später dann zur Vermischung der arabischen Stämme, also von Ismael, und der edomitischen Stämme von Esau hört. Sein sehr naiver Versuch, diesen familiären Riss zu heilen, scheitert komplett, weil er das geistliche Kernproblem einfach ignoriert.
Weißt du, wie das auf mich wirkt? Esau ist wie jemand, der sieht, dass sein Haus lichterloh brennt. Er rennt los, um irgendwas zum Löschen zu holen, greift aber zu einem Eimer Benzin. weil es für ihn im ersten Moment genauso flüssig aussieht wie Wasser.
Das ist ein toller Vergleich.
Er kippt das dann ins Feuer und wundert sich, warum plötzlich alles explodiert. Er agiert rein im Außen. Er versucht, so ein kosmetisches Pflaster auf eine tiefe, spirituelle Wunde zu kleben. Er hat absolut null verstanden, was den Segen und dieses ganze Versprechen eigentlich ausmacht.
Ein sehr treffendes Bild. Er agiert rein oberflächlich und gießt buchstäblich Benzin ins Feuer. Und während Esau das zu Hause macht, wie du so schön sagst, wechseln wir jetzt den Schauplatz und folgen Jakob. Die Quellen fokussieren sich ab hier voll auf ihn.
Auf in die Wüste.
Ja. Jakob hat seine vertraute, schützende Umgebung verlassen. Er reist völlig allein, ohne eine Karawane, ohne eine Armee oder irgendeine Eskorte. Er geht direkt in diese feindliche Wildnis, ständig auf der Hut vor seinem Bruder. Und hier, sagt Dr. Matthews, baut sich die größte theologische Spannung in Jakobs Leben auf.
Welche Spannung?
Der Segen, den er sich ja gestohlen hat, garantiert ihm das Land. Aber die unglaubliche Ironie ist, dass er genau in dem Moment, als er den Segen erhält, dieses Land verlassen muss.
Ach, stimmt.
Er wird die nächsten 20 Jahre in Haran verbringen. Und später, ganz am Ende seines Lebens, wird er nach Ägypten ziehen. Er ist der Erbe des Landes, verbringt aber fast sein gesamtes Leben im Exil.
Das ist absurd. Das ist, als hättest du endlich nach langem Kampf die Eigentumsurkunde für deine absolute Traumvilla erkämpft, aber du darfst das Grundstück nicht betreten und musst stattdessen draußen im Wald im Dreck schlafen.
Ja, genau so ist es.
Und genau das passiert ihm ja hier buchstäblich. Der Text beschreibt, wie er an einen bestimmten Ort kommt, als gerade die Sonne untergeht.
Richtig. Der hebräische Text ist hier wahnsinnig faszinierend. Er wiederholt nämlich dreimal das Wort Makom, was übersetzt Ort bedeutet. Es ist ein komplett namenloser, scheinbar unbedeutender Ort mitten im Nirgendwo.
Ein Nichtort quasi.
Genau. Jakob ist völlig erschöpft. Er nimmt einfach einen der Steine, die da auf dem Boden herumliegen, legt ihn sich als Kissen unter den Kopf oder zumindest neben den Kopf. Das ist übersetzungstechnisch nicht ganz eindeutig. Und schläft ein. Und dann hat er diesen epochalen Traum.
Den Traum von der Leiter.
Ja. Er sieht eine Treppe, in vielen Übersetzungen eben als Jakobsleiter bekannt. Die steht fest auf der Erde und ihre Spitze reicht bis ganz hinauf in den Himmel. Und auf dieser Leiter steigen Engel, also Boten Gottes, auf und ab.
Das ist ein berühmtes Bild, das sieht man in unzähligen Gemälden. Aber was bedeutet das wirklich? Ich meine, warum sieht er eine Leiter in der Wüste?
Babel.
Oh, okay.
Erinnern wir uns kurz, in Babel bauten die Menschen so eine Zikkurat, einen gigantischen, gestuften Turm. Die Idee der antiken Völker war es, sich selbst einen Weg in den Himmel zu bauen, um die Götter zu erreichen, sie vielleicht zu besänftigen oder sich eben selbst göttlich zu machen.
Man baut von unten nach oben.
Ganz genau. Babel repräsentiert menschliche Anstrengung, Arroganz und so eine spirituelle Manipulation von unten nach oben. Bei Jakob sehen wir jetzt das exakte Gegenteil. Nicht Jakob baut diese Leiter, Gott lässt eine Leiter herab. Die Verbindung wird hier von oben initiiert, nicht von unten durch Leistung erarbeitet.
Das heißt, Jakob muss da gar nicht selbst klettern. Ich dachte irgendwie immer, diese Leiter sei so eine Art spiritueller Stufenplan, den er jetzt mühsam erklimmen muss, um ein besserer Mensch zu werden.
Das ist ein häufiges Missverständnis.
Aber du sagst, es ist eigentlich eher so eine himmlische Kommunikationslinie, die sich einfach auf der Erde manifestiert.
Ganz genau. Die Engel klettern nicht Jakob. Sie sind die Boten, die Gottes Willen auf der Erde ausführen. Das zeigt, dass der Himmel eben nicht passiv ist. Gott schaut nicht einfach nur von oben zu, wie diese dysfunktionale Familie sich komplett selbst zerstört.
Er greift ein.
Ja, er greift aktiv in das irdische Chaos ein. Aber das Wichtigste kommt ja erst noch. Die Leiter ist nur der Weg. Oben an der Leiter oder, je nach Lesart des Textes, auch direkt neben Jakob unten am Boden, steht der Herr selbst. Und er stellt sich vor. Er sagt, ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks.
Und genau da muss ich nochmal auf meine vorherige Frage von vorhin zurückkommen. Gott wendet sich hier direkt an Jakob, an diesen miesen Betrüger, der seinen blinden Vater belogen und seinen Bruder echt in die Verzweiflung getrieben hat. Müsste Gott in diesem Moment nicht eigentlich sagen, also Jakob, was du getan hast, war unverzeihlich, du wirst jetzt bestraft. Stattdessen überschüttete er ihn einfach mit Versprechungen. Wie funktioniert das?
Das ist der absolute Kern der Theologie der Präsenz, die Dr. Matthews hier so schön erläutert. In der antiken Welt glaubten die Menschen, dass Götter an ganz bestimmte geografische Regionen gebunden waren.
Ah, Lokalgottheiten.
Richtig. Wenn du das Territorium deiner Gottheit verlässt,
dann verlässt du automatisch ihren Schutzbereich. Jakob verlässt jetzt Kanaan, also das Land seines Gottes, und flieht ins totale Unbekannte. Er rechnet fest damit, völlig schutzlos zu sein. Doch genau hier bricht Gott in seine Realität ein und sagt, ich bin mit dir.
Er reist mit ihm mit.
Genau. Er bindet seine Präsenz nicht an einen geografischen Ort, sondern an Jakobs Person. Gott verspricht ihm Schutz auf all seinen Wegen und unzählige Nachkommen, durch die alle Völker der Erde gesegnet werden sollen.
Wahnsinn.
Und warum er das ausgerechnet für einen Betrüger tut? Weil Gottes Bund einzig und allein auf seiner eigenen Treue basiert und nicht auf Jakobs moralischer Leistung. Es ist pure, unverdiente Gnade. Gott erneuert diesen großen abrahamischen Bund mitten im Wüstenstaub nachts für einen Kriminellen auf der Flucht.
Das muss Jakobs Weltbild doch völlig zertrümmert haben. Er dachte, er sei allein, verstoßen, am Ende. Und auf einmal öffnet sich quasi der Himmel über ihm. Er wacht dann auf. Wie reagiert man auf sowas?
Er wacht auf und ist zutiefst erschüttert. Er ist erfüllt von Furcht und tiefer Ehrfurcht. Er sagt dann diesen berühmten Satz, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht.
Wow.
Er erkennt plötzlich die Heiligkeit dieses unscheinbaren Fleckens Erde. Und dann tut er etwas sehr, sehr Archaisches. Er nimmt genau diesen Stein, der ihm gerade noch als hartes Kissen diente, stellt ihn als Säule auf und gießt Öl darüber.
Öl auf einen Stein gießen? Was hat's denn damit auf sich?
Wir müssen das mit unserem heutigen Rechtsverständnis vergleichen. Heutzutage, wenn du ein Haus kaufst oder einen richtig wichtigen Vertrag schließt, dann gehst du zum Notar, richtig?
Ja, da gibt's dann einen Stempel, eine Unterschrift, ein Siegel.
Genau. In der Antike war das Aufstellen eines Steins und das Übergießen mit Öl exakt das. Es war die notarielle Beglaubigung, das offizielle Siegel auf einem Abkommen. Es war ein Akt der Anbetung, der diesen Ort dauerhaft als heilig markierte. Er nennt den Ort dann Bethel, was Haus Gottes bedeutet. Für ihn war das an diesem Morgen das buchstäbliche Tor zum Himmel.
Und dann kommt ja dieser Moment, in dem Jakob ein Gelübde ablegt. Und das finde ich psychologisch extrem spannend. Bisher, also immer wenn Gott erwähnt wurde, hieß es immer der Gott Abrahams oder der Gott Isaaks.
Mhm.
Für Jakob war Religion immer etwas, das seinen Vorfahren gehörte. Er kannte den Glauben aus Erzählungen, am Küchentisch quasi, aber er hatte null eigene Beziehung dazu. Ist dieser Moment da in der Staubwüste der Augenblick, in dem aus diesem geliehenen Glauben, aus der Tradition seiner Eltern, sein eigener, echter Glaube wird?
Ja.
Weil viele von uns kennen das doch. Man kann nicht ewig vom spirituellen oder moralischen Bankkonto der Eltern leben. Irgendwann kommt der Punkt im Leben, oft im tiefsten Schmerz oder in einer echten Krise, an dem man sich entscheiden muss, worauf stehe ich eigentlich selbst?
Das ist eine hervorragende Beobachtung. Genau das ist hier der Wendepunkt. Jakob sagt in seinem Gelübde, wenn Gott mit mir sein wird, mich beschützt, mir Brot und Kleidung gibt, so dass ich wohlbehalten in das Haus meines Vaters zurückkehre, dann soll Jahwe mein Gott sein.
Das klingt aber fast ein bisschen berechnend.
Genau da stellt Dr. Matthews etwas ganz Entscheidendes klar, weil das extrem oft falsch verstanden wird. Viele lesen das nämlich wie einen typischen Jakob-Trick. So ein Kuhhandel nach dem Motto, wenn du Gott lieferst, ja, dann bezahle ich dich im Gegenzug mit meiner Anbetung.
Ja, exakt. Es klingt voll wie so eine Wenn-Dann-Bedingung, wie ein Erpressungsversuch von einem Betrüger.
Ist es aber im hebräischen Kontext eben nicht. Es ist absolut kein Versuch, Gott zu manipulieren. Es ist der Ausdruck eines tiefen, neu gefundenen Vertrauens. Man könnte es eigentlich viel besser so übersetzen, weil Gott versprochen hat, mit mir zu sein und mich zurückzubringen, deshalb binde ich mich jetzt an ihn.
Ah, okay.
Es ist der finale Schritt vom rein theoretischen Wissen über den Gott der Väter hin zu einer sehr persönlichen, vertrauensvollen Beziehung. Als äußeres Zeichen dieses neuen Bundes verspricht Jakob dann, den Zehnten von allem zu geben, was Gott ihm schenken wird. Er verlässt das Land, aber dieser Stein, diese Notarsäule, bleibt als handfester Beweis seines Glaubens stehen, dass Gott sein Wort wirklich halten und ihn eines Tages dorthin zurückbringen wird.
Das ist so faszinierend. Also, was bedeutet all das jetzt für uns, wenn wir mal all diese losen Fäden zusammenziehen? Diesen tödlichen Hass von Esau, die echt verzweifelte Manipulation der Mutter Rebekka, den total naiven Reparaturversuch Esaus mit der falschen Heirat und schließlich diesen Betrüger Jakob, der da völlig isoliert in der Wüste liegt und Gott trifft. Was ist die große Quintessenz daraus?
Wenn wir das große Ganze betrachten, so wie Dr. Matthews es lehrt, sehen wir hier eine gewaltige, sehr tröstliche Botschaft. Gottes Pläne und seine Verheißungen lassen sich nicht durch menschliche Bosheit, nicht durch unseren Kontrollzwang und schon gar nicht durch unsere fatalen Fehler aufhalten.
Gott lässt sich nicht ausbremsen.
Nein, weder Rebekkas Ränkespiele noch Jakobs Lügen können diese göttliche Geschichte irgendwie zum Entgleisen bringen. Gott überschreibt die Sünden und diese tiefe Spaltung dieser zerrissenen Familie mit einem extrem bemerkenswerten Akt der Gnade. Er nutzt diese fehlerhaften Menschen, um seine Versprechen zu erfüllen. Und laut Matthews zielt all das letztlich nicht nur auf das historische Israel ab. Der Segen, der hier durch Jakobs Linie weitergegeben wird, findet seine ultimative Erfüllung später in Jesus Christus. Christus ist für Matthews die wahre, endgültige Himmelsleiter. Er ist die Brücke zwischen Gott und Mensch, die Vergebung und Versöhnung bringt. Und zwar selbst mitten in unserer allertiefsten Schuld.
Das ist echt eine gewaltige Perspektive, weil wir alle haben Phasen im Leben, in denen wir wie Jakob irgendwie auf der Flucht sind. Phasen, in denen wir uns isoliert fühlen, in denen wir vielleicht durch unser eigenes Mikromanagement oder durch riesige Fehler alles komplett gegen die Wand gefahren haben.
Oh ja.
Wir versuchen, krampfhaft die Kontrolle zu behalten. Und dann bricht einfach alles zusammen. Doch manchmal, und das zeigt diese Geschichte so gut, liegt genau in diesem totalen Kontrollverlust, in diesem Moment, wo wir wehrlos, erschöpft und scheinbar komplett am Ende mit dem Kopf auf einem Stein liegen, die größte Erkenntnis unseres Lebens.
Absolut.
Und hier ist noch ein letzter provokativer Gedanke, den du als Zuhörer heute mit in deinen Tag nehmen kannst. Jakob legte sich an einem scheinbar völlig unbedeutenden, dreckigen und staubigen Ort schlafen. Er dachte, er sei am absoluten Tiefpunkt angekommen. Erst im Nachhinein erkannte er, dass er genau dort, in diesem Dreck, buchstäblich am Tor des Himmels lag. Was wäre, wenn die gewöhnlichsten, vielleicht sogar die frustrierendsten und dunkelsten Orte oder Situationen in deinem eigenen Leben in Wirklichkeit heiliger Boden sind? Voll von einer Präsenz und einer Bedeutung, die du einfach nur noch nicht erkannt hast, weil du viel zu sehr damit beschäftigt bist, zu fliehen oder alles zu kontrollieren. Vielleicht musst du, genau wie Jakob, einfach nur aufwachen und wirklich mal hinsehen.